das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay.
Guten Abend. Die Herbstferien. Die einen haben sie schon, die anderen stehen kurz davor. Es hieß ja immer, wegen der Corona-Pandemie solle man am besten in Deutschland Urlaub machen. Doch manchen wird auch das jetzt erschwert. Die meisten Bundesländer haben heute beschlossen, dass wer aus einem deutschen Risikogebiet kommt und in einem Hotel oder einem Ferienhaus übernachten will, einen negativen Corona-Test vorweisen muss. Wer also aus dem heute frisch zum Risikogebiet erklärten Bremen hier in St. Peter-Ording in Schleswig-Holstein übernachten will, muss sich an diese Regel halten. Das könnte nun viele Touristen abschrecken. Der Test muss meist selbst gezahlt und erstmal durchgeführt werden können, bei vollen Arztpraxen und überlasteten Laboren. Die Bundesländer sehen es aber als unumgänglich an, will man die hohen Corona-Zahlen in den Griff kriegen. Andreas König berichtet.
Hier am Strand von Niendorf-Ostsee in Schleswig-Holstein warten die Hoteliers auf die Herbsturlauber. Dass sie jetzt auch noch mit kontrollieren sollen, wer bleiben darf und wer nicht, ist für viele ein zusätzliches Ärgernis in der ohnehin schwierigen Corona-Saison. Denn jeder, der aus einem sogenannten Corona-Hotspot kommt, soll einen Negativtest vorweisen, sonst darf er nicht beherbergt werden.
Ich habe noch so einen Testbogen noch nie gesehen. Ich weiß gar nicht, wie er aussieht. Und jetzt müssen wir mal abwarten, was da überhaupt kommt. Also ich sehe es als einen Eingriff in die Persönlichkeitsrechte, wenn ich von anderen Personen ärztliche Daten kopieren soll, um mir das anzuzeigen.
Es geht derzeit um Urlaub aus einem Landkreis, 3 Städten und 4 Berliner Bezirken, sogenannten Risikogebieten, in denen es mehr als 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner in den zurückliegenden 7 Tagen gegeben hat. Neben Schleswig-Holstein wollen 10 weitere Bundesländer die Negativtests verlangen. Pendler und Familienbesuche sind von der Regel ausgenommen. In Bayern soll das bereits ab morgen gelten.
Weil wir glauben, dass innerhalb der Entwicklung der Risikogebiete in Deutschland es eine Sicherheitsmaßnahme ist, und zwar für den Tourist, für den Gast, aber gleichzeitig für die Gastronomie und für die Hotels, die wir in Bayern haben.
Thüringens Ministerpräsident ist gegen ein solches de facto Beherbergungsverbot für Urlauber aus sogenannten Risikogebieten.
Aber warum ich alle anderen Bürger aus dem Landkreis, die überhaupt nichts mit dem Hotspot zu tun haben, gleichzeitig nicht beherbergen sollte und meine Hoteliers dann auch noch zwingen soll, dass sie diese Menschen auch des Hauses verweisen, das ist ein Eingriff in das Gewerberecht, das nicht mehr akzeptiert werden kann.
Und Berlin, wo wir hier im Mauerpark der Hotspot-Bezirk Mitte an das Nicht-Risikogebiet Prenzlauer Berg grenzt? Hier fordert der Senat, die Stadt als Einheit zu sehen und nicht nach dem Infektionsgeschehen in den Bezirken zu bewerten. Dem hat Bayern schon mal widersprochen.
Jedes Land hat erstmal seine eigenen Hausaufgaben zu machen und ist gut beraten, sich darauf zu konzentrieren. Da gibt es in Bayern sicherlich Licht und Schatten, wie in den anderen Ländern auch. Dieser Versuch, immer auf andere zu zeigen, und da muss man jetzt was machen, weil die so böse und schlecht sind, halte ich nicht für hilfreich. Die Länder müssen hier gemeinsam agieren und nicht versuchen, sich gegeneinander ausspielen zu lassen.
Tests sollen helfen, einem Beherbergungsverbot zu entgehen. Doch für Urlauber gibt es die nur, wenn auch Kapazitäten vorhanden sind. Und Stand jetzt müssen die Betroffenen dafür auch selbst zahlen. Zu bürokratisch und wenig sinnvoll nennt SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach diese Reisebeschränkungen.
Ich hätte den Schwerpunkt auf die Vermeidung von Infektionen gelegt, beispielsweise Begrenzung von privaten Feiern, mehr Schutz in den Schulen. Diejenigen, die jetzt reisen, selbst aus Risikogebieten, da ist einer von 1.000 positiv. Dafür verbrauche ich dann 1.000 Tests, die ich auch wichtigerweise bei Symptompatienten hätte nutzen können. Das ist nicht wirklich effizient.
Urlauber aus den Hotspots müssen jetzt genau abwägen, Ostsee oder zu Hause bleiben. Oder statt ans Meer nach Thüringen oder Nordrhein-Westfalen, wo die Regeln noch nicht so rigoros ausgelegt werden.
Und ich habe am frühen Abend den Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein dazu gesprochen, Daniel Günther. Guten Abend, Herr Günther.
Guten Abend, Frau Atalay.
Wenn Sie jetzt jemandem aus einem Risikogebiet sagen müssten, wohin in Deutschland er oder sie noch ohne Probleme reisen darf, könnten Sie es?
Das könnte ich sehr gut machen. Ein bisschen problematischer wird's, wenn Sie mich fragen oder mir sagen, wo die Personen herkommen. Denn ein bisschen haben wir ja auch sortiert nach unterschiedlichen Gebieten. Aber heute haben wir uns zumindest auf ein Regelwerk gemacht, was, glaube ich, für alle jetzt auch verständlich ist.
Ja, wenn ich beispielsweise aus Hamm komme oder aus Bremen.
Dann haben wir uns jetzt sehr viel breiter als vorher darauf verständigt, dass wir gemeinsam jetzt uns für Beherbergungsverbote dort ausgesprochen haben und das in mindestens 11 Ländern, hoffentlich darüber hinaus, auch so durchsetzen werden. Und das bedeutet, Sie können Urlaub zum Beispiel in Schleswig-Holstein machen, aber Sie müssen sich vorher freitesten lassen, das heißt einen negativen Corona-Test auch mitbringen. Der darf keine 48 Stunden alt sein. Und wenn Sie den vorlegen können, dann sind Sie in Schleswig-Holstein auch herzlich willkommen.
Wir werden doch bald so viele betroffene Regionen haben, dass die Regeln kaum durchsetzbar und zu kontrollieren sein werden. Bremen, ich habe es gerade angesprochen, ist jetzt seit heute Risikogebiet. Andere Regionen stehen an der Schwelle. Wie praktikabel ist diese Regelung?
Ich halte diese Regelung wirklich für praktikabel und insbesondere ist ja auch die Aufforderung an die Länder, wo solche Hotspots entstehen, auch Maßnahmen zu ergreifen, dass die Zahlen wieder runtergehen. Einer der Gründe, warum wir uns auf das Regelwerk einlassen konnten, ist ja auch, dass Berlin jetzt endlich auch harte Regelungen auch durchsetzt, damit die Zahlen eben nicht weiter nach oben gehen. Und wenn alle Länder das machen, auf Hotspots achten, dann glaube ich, wird das Regelwerk auch nicht komplizierter.
Aber wie gerecht ist das? Wer im Risikogebiet wohnt, darf nicht in Schleswig-Holstein Urlaub machen. Aber jemand, der jeden Tag in das Risikogebiet pendelt, der darf das?
Der darf das weiter und den Urlaub muss man sich deswegen absagen. Natürlich ist der Appell schon da und das haben ja Bund und Länder auch gemeinsam gemacht, dass man möglichst diese Risikogebiete nicht aus, ich sag mal, nicht grundlos besucht. Aber unser Regelwerk sieht ja vor, dass sie Urlaub in Schleswig-Holstein machen dürfen. Und die einzige Grundvoraussetzung, die sie erfüllen müssen, ist ein negativer Test. Und ich finde, in Corona-Zeiten ist das nun wirklich nicht zu viel verlangt.
Aber ansonsten läuft doch alles weiter. Tagestouristen kommen, Restaurants haben geöffnet, Bars. Warum sind Übernachtungen jetzt das große Problem?
Naja, auch für alle anderen Sachen haben wir ja auch Einschränkungen, Regelungen, Abstand halten, Maskenpflicht, Abstandsregelungen auch in der Gastronomie werden entsprechend durchgesetzt und auch eingehalten. Also das heißt, wir haben ja in allen Bereichen auch Regelwerke, aber wir wissen ja spätestens seit den Sommerferien, dass Reisen insbesondere dazu führen, dass auch Infektionsketten nicht mehr beherrschbar sein könnten. Und deswegen, weil ja jetzt auch Herbstferien teilweise schon sind oder auch noch kommen, ist es besonders wichtig, dass wir hier sehr sorgsam darauf achten, damit eben nicht das passiert, was Sie eben beschrieben haben, dass überall die Inzidenzen auch hochgehen. Genau das wollen wir verhindern und dafür treffen wir solche Maßnahmen.
Was hieß doch immer, die Herbstferien stehen an, machen Sie lieber in Deutschland Urlaub. Jetzt kann ich eher nach Rimini fahren als nach St. Peter.
Nein, das ist an der Stelle ja auch nicht so. Wir haben ja im Übrigen auch ein Regelwerk durchaus auch für Hotspots in anderen europäischen Ländern. Aber ich finde es auch nur konsequent, da wo wir in Schleswig-Holstein hohe Werte, oder in Schleswig-Holstein oder insgesamt in Deutschland auch hohe Werte haben, da muss eben auch klar sein, dass hier auch Einschränkungen greifen. Und ich finde, das ist absolut verständlich, dass ein solches Regelwerk auch Reisen innerhalb Deutschlands beinhalten muss.
Sie sprechen von einheitlich. Jetzt haben sich die Länder bemüht um einheitliche Regeln. Aber es bleibt doch ein Flickenteppich. Nur 11 Länder machen mit. Warum ist das so schwierig?
Wir hatten einen Flickenteppich und deswegen haben wir ja auch sehr dafür geworben, dass wir zu einer einheitlichen Lösung kommen. Wir sind übrigens eines der Länder, die das Regelwerk auch angepasst haben. Wir hatten ja bisher eine Quarantäneregelung in Schleswig-Holstein. Aber wenn man sich verständigen will, können natürlich nicht alle auf ihren Vorstellungen beharren. Das heißt, wir sind einen Schritt auf andere Länder zugegangen. 11 Länder sind jetzt schon dabei. Einige Länder haben auch noch Abstimmungsbedarf innerhalb der Landesregierung, sodass ich schon die Hoffnung habe, dass weitere Länder dazukommen. Aber ich finde, das ist jetzt schon eine Regelung, die deutlich übersichtlicher ist und wo einfach viel mehr Klarheit jetzt auch darüber ist, was für Regelungen genau gelten.
Haben Sie nicht Sorge, dass Sie doch Akzeptanz verspielen, wenn Sie sagen, wir haben diese verschiedenen Regeln, wenn es eben doch nicht einheitlich ist? Sie sagen, es ist einheitlich, aber es ist es nicht.
Aber es ist jetzt in weiten Teilen einheitlich.
In weiten Teilen,
und aber wir nicht ganz. Können ja, aber jetzt will ich mal sagen, natürlich haben wir uns auf den Weg gemacht und wir haben uns hierbei auch bewegt und wir haben auch einen einheitlichen Beschluss aller 16 Länder. Es gibt ein paar Protokollerklärungen in dem Bereich, aber nun weicht das Regelwerk, was die anderen Länder haben, ja nicht so fundamental von dem ab, was wir jetzt insgesamt auch für Regeln beschlossen haben, sodass ich schon sagen muss, wir haben uns da auf einen guten Weg heute gemacht und auf jeden Fall haben wir jetzt einen besseren Weg und einen gemeinsamen Weg mit vielen Ländern eingeschlagen. Und das war, finde ich, nach dem, was so in den letzten Tagen auch manchmal auch an Unverständnis da war, auf jeden Fall ein richtiger Schritt, den wir jetzt gemacht haben.
Herr Günther, morgen will Gesundheitsminister Spahn ja neue Regeln für den Umgang mit Corona im Herbst vorstellen. Was würden Sie sich denn für Regeln wünschen?
Ich finde, wir haben ein verständliches Regelwerk. Allen ist klar, dass wenn bestimmte Werte auch übertroffen werden, dass dann besondere Maßnahmen auch gelten. Wir haben das regionalisiert, damit wir eben nicht gleich einen großen Lockdown machen müssen, sondern wirklich auch gezielt reagieren können. Ich finde, es ist eine gute Regelung. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen Nachholbedarf, was die Frage auch Umgang mit Risikogebieten im Ausland angeht. Das ist jetzt hier auch zu der Teststrategie kommt, die ja auch mit dem Bund vereinbart ist. Und das wünsche ich mir, dass das auch möglichst bald umgesetzt wird. Wir wollten das ja mal zum 1. Oktober gemacht haben. Wir haben ja diese Teststrategie in Schleswig-Holstein schon. Und ich würde mir einfach wünschen, dass spätestens nach den Herbstferien das dann auch insgesamt in allen Ländern so gilt.
Dankeschön, Ministerpräsident Daniel Günther in Kiel.
Sehr gerne. Schönen Abend.
Es schwant einem nichts Gutes. Mit Blick auf mehr als 2800 gemeldete Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Und dass die Zahlen noch steigen werden in Deutschland, davon gehen die meisten Virologen aus. Doch was heißt das eigentlich? Ist jede Infektion gleich zu bewerten? Wohl nicht. Denn nicht jeder oder jede positiv Getestete ist gleich ansteckend. Die Virenlast kann so gering sein, dass trotz eines positiven Ergebnisses die Isolation verkürzt werden oder sogar ganz entfallen könnte, so das Robert-Koch-Institut. Doch die zuständigen Gesundheitsämter werden oft gar nicht über diese Viruslast informiert. Philipp Wundersee über Corona-Testwerte und den Umgang mit ihnen.
Eine entscheidende Frage. Ist man automatisch ansteckend, wenn der Corona-Test positiv ist? Philipp Traxel hatte Corona. Bereits im März infiziert er sich mit dem neuartigen Virus. Der Test bei seiner Hausärztin damals positiv.
Ich hatte kein Geschmacksgefühl, kein Geschmackssinn. Ich habe sehr wenig gegessen dann logischerweise. Auch ich hatte Kopfschmerzen, hatte Gliederschmerzen und war halt körperlich total schwach.
Doch im September ist er wieder fit. Ab in die Sonne, abschalten mit seiner Freundin in Portugal. Danach hat er einen Test für Reiserückkehrer gemacht. Das Ergebnis vom Gesundheitsamt, er ist wieder positiv. Mit Folgen für ihn und seine Freundin.
Daraufhin wurde gesagt, sie müssen sich dann eben wie jeder Neuinfizierte auch für 10 Tage in Quarantäne begeben und ihre Freundin als ihre Kontaktperson für 14 Tage.
Wieder infiziert oder Virusreste der ersten Infektion? Einen Hinweis darauf, ob jemand überhaupt noch ansteckend ist, gibt der sogenannte CT-Wert. Er zeigt an, wie viele Runden beim PCR-Verfahren benötigt werden, um wieder Viruserbgut zu entdecken. Je höher der Wert, desto weniger Virus ist vorhanden. Das Robert-Koch-Institut geht davon aus, dass ab einem CT-Wert von 30 ein Betroffener auch vermutlich niemanden mehr anstecken kann. Der Wert könne für die Verkürzung der Isolierungsdauer herangezogen werden. Philipp Traxel hatte einen Wert von 40, einen der höchstmöglichen überhaupt. Wohl nicht mehr ansteckend, sagen Virologen.
Wir ziehen den CT-Wert von diesem PCR-Test mit zu Rate. Und wenn der sehr hoch ist und wenn wir Antikörper finden in einem solchen Patienten oder einer solchen Person, dann können die auch wieder zur Arbeit gehen und brauchen nicht in Quarantäne.
Am Klinikum Essen werten Professor Dittmar und sein Team am Tag 300 Corona-Tests aus. Es würden sogar Ärztinnen und Ärzte ganz regulär arbeiten, die eigentlich positiv getestet werden. Die Viruslast sei entscheidend. Doch eine Recherche von WDR, NDR und SZ zeigt, von den Gesundheitsämtern, die auf eine entsprechende Anfrage geantwortet haben, bekommen fast 3/4 nicht oder nur selten die genauen Laborwerte nach einem positiven Test. Die Ämter, die ihn bekommen, berichten, dass mal 15%, mal mehr als die Hälfte entsprechend hohe Werte haben.
Wir wissen halt von Untersuchungen, dass Personen, die einen CT-Wert über 30 haben, dass wir zumindest von diesen Personen niemals Virus in einer Zellkultur anzüchten können. Das heißt, wir gehen alle davon aus, dass diese Personen nicht mehr infektiös sind.
Der Virologe fordert deshalb, die CT-Werte in Zukunft standardmäßig allen Gesundheitsämtern mitzuteilen. Der Wert könne allerdings auch hoch sein, weil jemand erst am Beginn einer Infektion stehe oder der Abstrich ungenau war. Doch hier könne ein zweiter Test Klarheit schaffen. Es lohne sich, bei hohen CT-Werten wie bei Philipp Traxel genauer hinzuschauen, damit kein Mensch unnötig in Isolation sitzt, eingeschränkt im privaten Leben und im Beruf.
Das waren noch Zeiten. Die deutsche Nationalelf umjubelt von tausenden Fußballfans in Leipzig. 2015 war das, als Corona die Ränge noch nicht leergefegt hatte. Eine Vergangenheit, an die sich Fans sicher wehmütig erinnern. Der DFB dagegen würde Länderspiele wie dieses wohl gerade lieber ausblenden. Denn der Deutsche Fußballbund hat offensichtlich mal wieder ein Eigentor geschossen. In den Jahren 2014 und 2015 soll der DFB Einnahmen von Bandenwerbung von Länderspielen falsch verbucht haben. Dadurch soll der Verband selbst ordentlich Geld gespart, dem Steuerzahler aber in Millionenhöhe geschadet haben. Heute wurden die Räume der Zentrale in Frankfurt am Main durchsucht, wegen des Verdachts der schweren Steuerhinterziehung. Oliver Mayer.
Etwas mehr als ein Jahr ist das her, dass der DFB mit dem Präsidenten Fritz Keller einen Neuanfang machte. Sein Amt trat er im vergangenen September mit folgendem Versprechen an.
Wenn Sie mich heute wählen, dann wählen Sie nochmal eine externe Generalinventur, Transparenz, Sparsamkeit, eine Professionalisierung.
Heute aber holt der DFB erneut seine Vergangenheit ein. Am frühen Morgen findet in 5 Bundesländern eine Razzia mit etwa 200 Polizeibeamten statt. 6 ehemaligen bzw. gegenwärtigen DFB-Verantwortlichen wird vorgeworfen, dass aus Einnahmen der Bandenwerbung bei Nationalmannschaftsspielen in den Jahren 2014 und 2015 insgesamt 4,7 Millionen Euro an Steuergeldern bewusst nicht entrichtet wurden. DFB-Präsident Keller wird von diesen Anschuldigungen am Vormittag kalt erwischt.
Ich muss mir jetzt erstmal einen Überblick machen und ich werde Fachleute jetzt konsultieren und fragen und auch die Staatsanwaltschaft fragen, um was das jetzt geht. Und dann erst dann können wir wieder Stellung nehmen.
Stellung beziehen musste der DFB in den letzten Jahren häufiger, etwa zum Skandal um die gekaufte WM 2006, in dessen Folge Präsident Niersbach seinen Hut nahm. Unprofessionell fanden viele den Umgang des Verbands nach einem Treffen zwischen Nationalspieler Özil und dem türkischen Präsidenten Erdogan. Dem DFB wurde sogar Rassismus vorgeworfen. Kurze Zeit später kündigt Präsident Grindel seinen Rücktritt an, nachdem er eine Luxusuhr als Geschenk angenommen hatte. Für Silvia Schenk von Transparency International hat der DFB in den letzten Jahren richtigerweise Maßnahmen ergriffen, beispielsweise die Einrichtung von Kontrollgremien, die vor allem die Finanzströme im Blick behalten sollen. Diese scheinen ihren Aufgaben aber nur unzureichend nachzukommen.
Ob es da beim DFB und den anderen Sportverbänden wirklich immer eine Auswahl von Personen gibt, die solche mehr Aufsichtsratsfunktionen auch in finanzieller Hinsicht wirklich wahrnehmen können, dafür ausgebildet sind oder sich weiterbilden, das ist halt auch nochmal eine andere Frage.
Eine Frage, der sich der DFB stellen muss und will, wie der Präsident heute bekräftigt.
Wir werden alles allumfänglich unterstützen. Ich bin angetreten für volle Transparenz und ich bin für Aufklärung, um einfach eine saubere Zukunft für den Fußball zu haben.
Die Vergangenheit sorgt zurzeit aber dafür, dass der DFB von einer sauberen Zukunft noch weit entfernt scheint.
Der Deutsche Fußballbund steht ein weiteres Mal unter Druck. Die Meinung dazu von Heiko Neumann.
Man hat sich fast schon dran gewöhnt an die Schlagzeile Razzia beim DFB. Erstaunt oder gar erschrocken darüber sind mittlerweile nur noch die wenigsten. Denn in schöner Regelmäßigkeit schauen die Steuerfahndung, das BKA und die Bundespolizei beim Deutschen Fußballbund vorbei. Natürlich werden Spötter jetzt sagen, gibt es beim DFB überhaupt noch Akten oder Festplatten, die man beschlagnahmen kann? Und tippen die Beamten bei der Anfahrt im Navi nur auf letzte Ziele? Fritz Keller wurde vor über einem Jahr als neuer DFB-Präsident installiert, um aufzuräumen, den DFB transparenter zu machen, schlicht für einen Neuanfang zu sorgen. Reicht das aus, den Kopf auszutauschen? Dem Ganzen einen schnellen Neuanstrich zu geben? Sicherlich nicht. Wieso diskutiert niemand über die handelnden Personen in zweiter, dritter oder vierter Reihe? Diejenigen, die seit Jahren mit ihren Netzwerken und Verflechtungen quasi im Hintergrund arbeiten. Stets nur den Chef zu wechseln, das reicht nicht, um Transparenz herzustellen. Es geht um Bandenwerbung, das störende Geflimmer am Spielfeldrand, das einzig und allein dem Zweck dient, noch mehr Profit herauszupressen. 4,7 Millionen Euro stehen im Raum, die der DFB hätte dem Fiskus angeben müssen. 4,7 Millionen Euro sind im großen Fußballbusiness längst schon keine Summe mehr, bei der ein Fan die Augenbrauen hebt. Warum also, wenn die Vorwürfe stimmen, könnte einer der reichsten Sportverbände der Welt versuchen, solche Peanuts am Fiskus vorbeizuschleusen? Diese Frage lässt einen fassungslos und Fußballfans auch traurig zurück.
Die Meinung von Heiko Neumann. Es geschah am helllichten Tag, im Sommer des vergangenen Jahres, dass mitten in Berlin ein 40-jähriger Georgier erschossen wurde. Und für die Ermittler war schnell klar, dass hier kein gewöhnliches Verbrechen passiert war, sondern dass die Tat eine brisante politische Dimension hat. Denn niemand anderes als staatliche Stellen in Moskau sollen hinter diesem Mord stecken. Und so saß heute auch nicht nur der mutmaßliche Schütze auf der Anklagebank, sondern unsichtbar ein ganzer Staat. Griet von Petersdorf.
Eine Menge Polizei marschiert in den Saal des Kammergerichts in Berlin. Es ist politisch hochbrisant, geht es doch um einen möglichen Auftragsmord von russischer Seite auf deutschem Boden. Das ist das Opfer. Selimkan Kangushvili, ein Tschetschene aus Georgien. Er hatte im Kaukasus gegen die Russen gekämpft. 2016 zog er nach Deutschland. Er hatte Angst. Die russische Regierung hatte ihn fest im Visier.
Dieser Mann wurde von uns gesucht. Er ist ein Bandit, ein brutaler und blutrünstiger Mensch.
Bei einem Spaziergang letztes Jahr im August wurde er in Berlin-Moabit erschossen. Kaltblütig. Der mutmaßliche Täter, ein Russe, konnte kurz danach festgenommen werden.
Es handelt sich nach unseren Erkenntnissen um einen Auftragsmord staatlicher russischer Stellen. Aus Sicht der russischen Regierung war das Tatopfer ein Staatsfeind.
Das deutsch-russische Verhältnis war schon vor Prozessauftakt auf dem Tiefpunkt. Langsam erholt sich der Oppositionelle Alexei Nawalny in Berlin vom Giftanschlag. Kreml-Gegner leben gefährlich. Das Entsetzen ist noch immer groß. Die russische Seite streitet alles ab. Ein diplomatischer Schlagabtausch ist im Gang, aber es bleibt auch ein Gefühl der Ohnmacht.
Es ist tatsächlich sehr schwierig, die richtigen Mittel gegen Russland zu finden. Deutschland und die EU haben nicht so viele Hebel, mit denen sie Russland beeinflussen können.
Dabei wird die Liste von Zumutungen des Kremls immer länger, von der Krim-Annexion bis zu Cyberangriffen. Und dennoch, ein Bruch soll unbedingt vermieden werden.
Weil man Russland tatsächlich braucht. Russland ist ein großer Akteur auf der internationalen Szene. Das haben wir in den letzten Jahren vor allem im Nahen Osten gesehen, was Syrien betrifft, was Libyen betrifft.
Trotzdem, so die Wissenschaftlerin, mehr Druck ist möglich, und zwar gemeinsam mit einer entschiedenen Europäischen Union. Heute war Aktuelle Stunde im Bundestag. Außenminister Maas, nach Nawalny gefragt, wurde deutlich.
Es ist ein schwerer Bruch des Völkerrechts, verübt mit einem chemischen Nervenkampfstoff. Klar ist, dass wenn die Vorgänge nicht aufgeklärt werden und die dafür notwendigen Informationen nicht zur Verfügung gestellt werden, dann werden zielgerichtete und verhältnismäßige Sanktionen gegen Verantwortliche auf russischer Seite unvermeidlich sein.
Genau diese Sanktionen wollen Deutschland und Frankreich nun gemeinsam der EU vorschlagen. Derweil läuft ab heute der Prozess wegen des Mordes an dem Tschetschenen Kangushvili, und der wird dauern. Der Graben zwischen Russland und Deutschland wird immer tiefer.
Den Nobelpreis für Chemie teilen sich in diesem Jahr erstmal zwei Frauen. Damit beginnen weitere Nachrichten mit Jens Rieber.
Die Französin Emmanuelle Charpentier und die US-Amerikanerin Jennifer Doudna forschen auf dem Gebiet der Erbkrankheiten. Die beiden Wissenschaftlerinnen haben eine sogenannte Genschere entwickelt, mit der die DNA von Lebewesen geändert werden kann. Ihre Arbeit sei bahnbrechend und könne womöglich den Traum wahrmachen, Erbkrankheiten zu heilen, so das Nobelkomitee. Charpentier ist Direktorin einer Max-Planck-Forschungsstelle in Berlin. Eine Juristin steht künftig an der Spitze des militärischen Abschirmdienstes. Martina Rosenberg, bisher Bundeswehr-Disziplinaranwältin, wird neue Präsidentin des MAD, wie Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer heute mitteilte. In ihrer Funktion solle Rosenberg vor allem den Kampf gegen Rechtsextremismus in der Bundeswehr vorantreiben. Nach einer Serie von Vorfällen mit rechtsextremistischem Hintergrund hatte Kramp-Karrenbauer eine Null-Toleranz-Linie gegenüber Extremisten ausgerufen. Die Corona-Krise hat die Superreichen rund um den Globus noch reicher gemacht. Das Gesamtvermögen der mehr als 2.000 Dollar-Milliardäre weltweit stieg bis Ende Juli auf einen Rekordwert. Das geht aus Berechnungen der Beratungsgesellschaft PwC und der Schweizer Großbank UBS hervor. Mehr dazu von Markus Gürne an der Frankfurter Börse.
Vermögen hinzugewonnen haben, vor allem diejenigen, die eigene innovative Unternehmen haben oder in solche Unternehmen investiert haben. Grund sind vor allem die gestiegenen Aktienkurse an den Börsen. 2.189 Menschen zählen weltweit zu dieser Gruppe der Reichen und auf sie verteilen sich dann 10,2 Billionen Dollar Vermögen. 2017 bei der vorangegangenen Studie waren es nur 8,9 Billionen Dollar. Zugleich meldet die Weltbank, dass durch die Corona-Krise in diesem Jahr weltweit mehr als 100 Millionen Menschen neu in extreme Armut gestürzt werden. Dies sei der schwerste Rückschlag bei der Armutsbekämpfung in den vergangenen 25 Jahren.
Klimaschutz fängt oft im Kleinen an. Und zwar nicht nur bei jedem selbst, sondern das gilt auch für ganze Städte und Kommunen, wo ebenfalls die Kleinen Großes ausrichten können. Zum Beispiel die Samtgemeinde Wartlingen. Dort hat die Politik beschlossen, den Ort nachhaltig zu machen. Mit umweltschonender Energiegewinnung und vielen anderen Ideen will man erreichen, dass wenigstens hier die Klimaziele erfüllt werden und man so zum Vorbild für Nachhaltigkeit wird. Auch wenn die hier in der Ecke auf Halde gelegten Altlasten des Kali-Salz-Bergbaus das nicht leichter machen. Mittendrin in der niedersächsischen Provinz machte man sich also auf den sogenannten Wartlinger Weg, auf dem Sophie Mühlmann für uns ein kleines Stück mitgegangen ist.
Die Jakobschafe von Bürgermeister Grube galten mal als ausgestorben in Europa. Er züchtet die Rasse auf seinem Hof. Nachwachsende Rohstoffe auf 4 wolligen Beinen. Der Wartlinger Weg besteht aus vielen kleinen Puzzleteilchen wie diesem.
Komm her, Karl Gustav.
Eine gesamte Gemeinde hat sich der Nachhaltigkeit verschrieben. Und das trotz einer umstrittenen Kalihalde direkt vor der Haustür. Wartlingen ist Modellkommune, schon seit 3 Jahren.
Und das ist jetzt sozusagen die Nachhaltigkeitsinsel. Ja. In diesem Bereich ist nichts nicht nachhaltig.
Das kann ich nicht versprechen, aber vieles nachhaltig. Vieles, vieles ist nachhaltig.
Und es wird immer mehr.
Wir sind auf gutem Wege.
Der erste Schritt auf diesem Weg war das Klärwerk. Und wir lernen, der Titel Musterkommune kommt nicht von ungefähr. Nachhaltigkeit wird hier schon eine ganze Weile umgesetzt.
Wir haben seit dem Jahr 2000 hier die Klärstammvererdung. 2013 kam unser Windrad hinzu und seit 2009 haben wir Photovoltaik oben auf dem Dach unserer Halle.
Gemeinderat Stefan Hausknecht ist der Macher hier in Wartlingen. Er sammelt Ideen und setzt sie um, wie die Klärschlammvererdung.
Was eine Brühe.
Der Schlamm wird als Dünger auf Felder direkt nebenan ausgebracht, statt verbrannt zu werden. Das spart CO2 und Abwassergebühren für die Bürger.
Der Gebührenzahler spart pro Kubikmeter zwischen 6 und 10 Cent an Gebühren, also Vorteile im Portemonnaie. Gleichzeitig produzieren wir den eigenen Strom. Weitere Kostenersparnis für den Gebührenzahler, weil unser eigenproduzierter Strom günstiger ist als der öffentliche Strom.
Anfangs gab es hier Kritiker. Viele wollten die Investition nicht. Doch die spürbare Preissenkung hat die Zweifler verstummen lassen. Mittags fahren wir zum Vier-Generationen-Park, ein Projekt, das Junge und Alte zusammenbringt. Hier werden täglich 600 Schüler bekocht, zum Beispiel mit Gemüse hier vom Dach.
Und seit wann gibt es diese Beete?
Vor 3 Jahren haben wir damit angefangen. Da haben wir das Thema Nachhaltigkeit gekriegt in der Gemeinde und haben uns von der Küche überlegt, was können wir jetzt machen. Im ersten Jahr haben wir ungefähr 200 Euro dadurch eingespart. Dann haben wir es erweitert um noch 2 Beete, dass wir am Ende schon über 800 Euro dadurch eingespart haben.
In einem Jahr?
In einem Jahr.
Leben Sie Nachhaltigkeit auch selber? War das schon immer so Ihr Ding?
Ich bin da so mit groß geworden. Früher hatten wir selber Hühner, Gänse, Schafe, alles. Und heutzutage kennen die Kinder das gar nicht mehr. Die lernen, wie entsteht das Gemüse zum Beispiel und woher kommt mein Essen einfach. Nicht nur aus der Tüte, sondern dass man selber das ernten kann.
Kurze Wege retten Vitamine und fördern die Nähe zur Natur. Zurück im Rathaus zeigt uns Stefan Hausknecht stolz das Blockheizkraftwerk im Keller. Von hier aus wird das ganze Gebäude samt der angrenzenden Polizeiwache und einem Veranstaltungshaus mit Wärme versorgt. Und als Nebeneffekt Strom fürs Rathaus, die Straßenbeleuchtung und die Tankstelle für das E-Auto der Verwaltung. Gibt es hier wirklich kein Haar in der Suppe, niemanden, der den Wartlinger Weg nicht mitgehen will? Ich habe tatsächlich keinen getroffen. Allerdings ist vielen das Projekt gar nicht bewusst, auch wenn sie profitieren. Im Zentrum treffe ich Martin Thunig, auch ein Ratsherr. Für ihn ist der Wartlinger Weg noch zu abgehoben.
Ich glaube es nicht, dass jemand hier den Wartlinger Weg kennt. Ich erzähle dann immer so ganz gerne diese Geschichte. Ich habe einen jungen Wartlinger mal gefragt, sag mal, was weißt du vom Wartlinger Weg? Und der sagte, du, frag doch mal den Briefträger da drüben, der kennt sich da besser aus. Das Projekt muss aus den Amtsstuben hier auf den Marktplatz.
Das will ich genauer wissen.
Man kriegt nicht jeder, der hier hinzieht, sofort irgendwie mit.
Nein, es gibt, also, es gibt nicht, wie es vielleicht man sich vorstellen könnte, dass man einen Büchlein in die Hand kriegt, der Wartlinger Weg.
Wer hier lebt, wird also nicht automatisch zum Klimaschützer. Aber der Boden ist bereitet.
Wir tragen diesen Wartlinger Weg mit Stolz, weil er einstimmig vom Rat getragen wird. Also unsere gesellschaftlichen Gruppen, die an der Meinungsbildung beteiligt sind, tragen das mit. Das ist erschreckend schön.
Und so gibt es eben diese kleine Kommune in Niedersachsen, die Europas Klimazielen jeden Tag ein Stückchen näher kommt.
Auch wenn Nachhaltigkeit damals noch nicht das große Thema war, der Gedanke steckte schon dahinter, als vor 50 Jahren hier im Bayerischen Wald der erste Nationalpark Deutschlands eröffnet wurde. Doch das Konzept überzeugte damals längst nicht alle. Die Jäger fuhren schweres Geschütz auf und auch die Forstwirtschaft war wenig überraschend dagegen, dass hier in weiten Teilen des Waldes kein Baum mehr geschlagen werden durfte. Die Natur, Natur sein lassen. Das war nämlich das, was hier im Osten Bayerns passieren sollte. Und weil der Mensch sich tatsächlich über all die Jahre raushielt, entstand ein einzigartig unberührtes Fleckchen Erde, mit dem auch Jäger und Holzhändler schließlich ihren Frieden gemacht haben. Christian Riedel gratuliert zum 50.
Die Keimzelle für einen neuen Urwald, wie es ihn in Deutschland sonst so gut wie nicht gibt. Die Nationalparkphilosophie Natur, Natur sein lassen greift. Seit 50 Jahren kann sich der größte Teil des Waldes ganz ohne Eingriffe des Menschen entwickeln.
Ungefähr ein Drittel aller Waldarten in Deutschland, die brauchen Totholz zum Überleben. Wenn wir den Wald natürlich bewirtschaften und das Totholz aus dem Wald rausnehmen, dann haben diese Arten keine Grundlage.
Peltis grossa zum Beispiel. Dieser bereits als ausgestorben geltende Käfer konnte vergangenes Jahr wieder nachgewiesen werden. Insgesamt fast ein Viertel aller hierzulande bekannten Tier-, Pflanzen- und Pilzarten leben in Deutschlands ältestem Nationalpark. Entscheidend ist der enorm hohe Anteil an Totholz, abgestorbene Bäume, die nicht weggeräumt werden, sondern langsam auf dem Waldboden verrotten.
Totholz ist gut für den Wasserhaushalt. Totholz stellt einen Klimaschutzpuffer dar letztendlich. Und Totholz fördert natürlich die Vielfalt, die biologische Vielfalt in unseren Wäldern. Und von daher sollte man auch in Wirtschaftswäldern bereit sein, mehr Totholz zuzulassen.
Eine Philosophie, die auch im Bayerischen Wald lange Zeit schwer zu vermitteln war. Die Nationalparkgründung im Jahr 1970 wurde noch weitgehend wohlwollend betrachtet, auch wegen des wachsenden Tourismusgeschäfts. In den 1980er und 90er Jahren jedoch wuchs der Widerstand. Orkane und ein massiver Borkenkäferbefall ließen große Teile des Fichtenwaldes absterben. Es gab Proteste. Doch der Wald erholte sich ganz ohne menschliche Eingriffe und der Widerstand löste sich auf.
Was auch entscheidend ist, viele Einheimische sagen, dass der Nationalpark ihre Lebensqualität in der Region erhöht hat.
Jetzt steht die Natur vor einer neuen Herausforderung. Forscher messen einen deutlichen Temperaturanstieg, bedingt durch den Klimawandel. Der Wald im Nationalpark muss und wird sich selbst darauf einstellen. Wissenschaftler raten, menschliche Eingriffe auch in wirtschaftlich genutzten Wäldern zurückzuschrauben.
Letztendlich wissen wir nicht, wie sich das Klima genau verändern wird. Wir wissen nicht, welche Baumarten auch in 100 Jahren, wenn wir die dann ernten wollen, welche dann eben mit dem Klima noch zurechtkommen. Deshalb sollte man bei dieser ganzen Umwandlung gelassener sein und auch der Natur mehr Raum geben, um sich selber zu entwickeln.
Die Entwicklung hin zu einem Urwald ist im Nationalpark Bayerischer Wald längst nicht abgeschlossen. Aber nach 50 Jahren zeigt sich, der neue Wald ist ein Gewinn für Natur und Mensch.
Und nach der nicht so schönen Seite des Fußballs früher in der Sendung kommen wir jetzt noch mal kurz zur schönen. Denn Fußball wurde auch gespielt heute Abend. Und zwar in aller Freundschaft von den Nationalmannschaften Deutschlands und der Türkei. Wie es ausging, weiß Sven Kolbers.
Ein entspannter Bundestrainer hat ein rund erneuertes Team auf den Rasen geschickt, ohne die Spieler vom FC Bayern aus Leipzig, ohne Toni Kroos. Ein unterhaltsames Spiel in Köln. In der letzten Szene der ersten Halbzeit legt die deutsche Mannschaft vor. Julian Draxler schließt einen überlegten Angriff der DFB-Elf mit dem 1-0 ab. 1-0 auch zur Pause. Zweite Halbzeit, 5 Minuten gespielt. Die Türkei gleicht aus. Feiner Treffer durch Ozan Tufan. Spielerisch kommt die DFB-Elf zurück durch den Debütanten Florian Neuhaus. Erstes Länderspiel, erstes Tor. Das 2:1 durch den 23-Jährigen von Borussia Mönchengladbach. Kurz danach Ausgleich erneut durch die Türkei. Efecan Karaca, 2:2. Hin und her geht es, die Führung zurückholen. Das macht Luka Waldschmidt. Das 3:2 in der 81. Minute. In der Nachspielzeit dann erneut der Ausgleich. Kenan Karaman, 3:3, dreimal die Führung verspielt.
Und jetzt heißt es noch, Abschied zu nehmen von einem Mann, der uns oft zum Lachen gebracht hat. Als kongenialer Partner von Harald Schmidt, aber auch auf vielen anderen Stationen seines Lebens, als Journalist, Autor und vor allem begnadeter Entertainer. Herbert Feuerstein ist heute mit 83 Jahren gestorben. Feuerstein hat übrigens auf die ihm eigene subversive Art einen Nachruf auf sich selbst verfasst. Den können Sie sich ansehen in der ARD-Mediathek. Und uns bleibt zum Schluss noch der Blick aufs Wetter. Carsten Schwanke, wie wird's?
Tja, Pina, es geht herbstlich weiter, aber der Herbst, der wird in den nächsten Tagen deutlich kühler. Kurzer Blick auf den 15-Tage-Trend von Köln. Da können wir das sehen. Zunächst bewegen wir uns noch im Bereich von 16 Grad. Das ist etwa das, was wir jetzt auch normalerweise haben dürften. Und dann geht's runter auf 12 Grad. Und so sieht es nicht nur in Köln aus, sondern verbreitet auch in Deutschland. Kurzer Blick zurück, denn der sehr warme September ist gerade erst zu Ende gegangen. Und die Daten zeigen, das ging heute auch durch die Medien, der September war der mit Abstand wärmste Septembermonat seit 1881. Und zwar lag die Temperatur weltweit gemittelt um 1,3 Grad, Grad Celsius, landläufig, wissenschaftlich Grad Kelvin, also um 1,3 Grad über dem vorindustriellen Wert. Und vor allem dann, wenn man sich die letzten 50 Jahre anschaut, also jeweils die Septembermonate, dann ist unschwer zu erkennen, welche rasante Bergauffahrt die Erwärmung zurzeit schon nimmt und es wird immer wärmer. Damit zurück zu unserem Wetter und da müssen wir auf den Herbst gucken. Und der Herbst bringt ein neues kleines Tief zu uns und zwar schon im Verlauf der zweiten Nachthälfte. Morgen früh setzt dann der Regen im Westen Deutschlands ein und dieser Regen zieht morgen im Verlauf des Tages aus dem Nordwesten über den Norden weg, zum Teil ziemlich kräftiger Regen dann in den Nordosten. Im Süden hingegen bleibt es trocken und dort gibt es sogar ein paar Sonnenstrahlen. Die Temperaturen gehen nachts meistens auf 5 bis 11 Grad zurück und tagsüber wird es im Süden, dort wo die Sonne herauskommt, etwas wärmer mit 16 bis 19 Grad. Im Norden unter diesen Regenwolken bleibt es kühler mit maximal 13 bis 14 Grad. Die weiteren Aussichten. Und da sehen wir, dass am Freitag dieses Regenband dann so etwa in der südlichen Mitte liegt. So vom Saarland, Rheinland-Pfalz rüber bis nach Sachsen. Südlich davon noch einmal warm bis zu 20 Grad. Nördlich davon 14 bis 16. Der Samstag kommt dann mit Aprilwetter aus Nordwesten daher und dann gehen die Temperaturen zurück im Nordwesten nur noch 8 bis 12 Grad. Da ist ja der kalte Herbst.
Dankeschön, Carsten. Und das war's von uns. Hier diskutiert jetzt Sandra Maischberger die Themen der Woche mit ihren Gästen, darunter John Bolton, der ehemalige Sicherheitsberater von US-Präsident Trump. Um 0:05 Uhr meldet sich das Nachtmagazin und wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Tschüss!